Schülerlästerei beendet.
Toller Einstieg. Das ist der Teil, den sie rausschneidet.
Mal schauen. Hast du die letzten Folgen angehört?
Nee, muss ich leider zu meiner Schande gestehen.
Deswegen ist es völlig egal, was ich rausschneide und was nicht.
Habe ich noch nicht gemacht. Ich muss unbedingt mal wieder nachholen. Irgendwie hatte ich die. Ich habe momentan keine Podcast-Phase.
Aber deinem eigenen Podcast solltest du dir vielleicht eine Ausnahme gönnen.
Ja, das stimmt. Also ich sehe das auch ein.
Und das ist genau der Grund, warum ich die absolute Macht darüber habe, was ich drin lasse und was nicht. Und
ich habe ja noch ein Wochenende zum Nachhören.
Der ein oder andere überraschende Moment würde für dich vielleicht da sein.
Schön. Ja.
Hallo und herzlich willkommen.
Bye. Soll ich anzählen?
Wir haben schon so synchron was gesagt, jetzt kann ich nicht noch was synchron sagen.
Ja, Chrissy kriegt sie nicht mehr ein.
Enigma.
Ich habe den Moment gesehen, wo du Luft geholt hast.
Ja, ich weiß, es ist mir aufgefallen. Der Asthmatiker.
Volle Anspannung. Ich bin übrigens Cory.
Ja, und ich auch.
Ja, du bist viel, aber nicht ich.
Wir sind alle Cory.
Wir sind alle Chrissy.
Nein, ich war doch geschminkt, scheiße. Ja, kennst du Being John Malkovich, den Film?
Oh. Ja, eigentlich schon, aber eigentlich nicht.
Okay. To be W.
Willst du gleich die Referenz von der letzten Folge machen?
Nein. Nee, mir ist nur gerade, ich bin Cory, ist mir eingefallen, dass es diesen Film da gibt. Very deep.
Very deep.
Deep stuff.
Okay.
I'm not a friend of deep stuff.
That's what he said.
That's what no one ever said.
Das ist auch der richtige Einstieg für diese Folge hier, weil es so ein bisschen Deep Stuff ist.
Das ist, das darf keiner, das darf nicht, das muss ich rausschneiden. Das darf kein guter Einstieg sein. So, also, du hast eine tiefe Folge dabei.
Ja, bei unserem historischen Podcast gehen wir weiter in die Historie.
Tief in die Historie?
Das hängt ein bisschen von dir ab.
Oh, der. Also nein.
Also, ich habe heute eine... Soll ich übrigens den Podcast nochmal vorstellen? Hältst du das für nötig?
Wird sich jetzt ein bisschen gezwungen anhören.
Ja, aber es ist ja immer.
Ja, aber wenn ich das jetzt drin lasse, musst du ihn vorstellen.
Ja, wir sind Enigma, der Podcast, der sich mit allem historischen auseinander... Ne, wir sind der historische Podcast. Es läuft richtig gut. Der True Crime, urbane Legenden... Mysterien und alles das, was uns sonst noch so interessiert, thematisiert.
Auf die ich dann reagiere.
Ja, wer diese Referenz verstehen möchte, der muss sich die allererste Folge einmal bitte anhören. Oder die Jubiläumsfolge, die wir zum 5-Jährigen hatten.
Genau.
Ich kann nicht mehr.
Prost.
Also, ich habe heute etwas mitgebracht zum Leben
und Leiden des
Lee Miller.
Der wer?
Der Lee Miller.
Lee als Vorname?
Ja.
Und Miller als Nachname?
Ja.
Muss mir das was sagen?
Nicht zwangsläufig. Außer du hast dich mit der Geschichte der Vogue auseinandergesetzt.
Vogue? Hatten wir heute da nicht schon mal drüber geredet?
Ja, richtig.
Oh my God. Ich kenne nur Anna Wintour.
Enlighten me.
Das ist der Editor-in-Chief, oder nicht? Das ist die mit der Helmfrisur.
Die hat auch immer so große Sonnenbrillen
genau,
auf, ne?
Genau. Auf der Miranda Priestly basieren soll. Die von Teufel trägt Prada.
Ja, genau.
Das ist die Anna Wintour, die auch, glaube ich, immer entweder richtet die Met Gala mit aus. Aber die Met Gala ist, glaube ich, von Vogue, oder?
Oh, da fragst du mich jetzt was.
Alles Dinge, die du wissen musst. So, ich glaube...
Aber es geht ja um Lee Miller, nicht um Vogue. Das ist eine Randerscheinung.
So, ich dachte, ich könnte jetzt wissen, weiterbringen. Ja, jetzt weiß ich nichts
Nein,
mehr.
Doch. Erzähl von der Vogue. Die Vogue ist auch wichtig.
Mehr wollte ich gar nicht sagen.
Met Gala.
Genau. Hängt alles irgendwie zusammen, wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Ja, okay.
Das
war deep.
Nee.
Ich weiß nicht so richtig, wie ich hier jetzt ansetzen soll, wenn ich ehrlich bin.
Na toll, ich habe dir so einen richtig tollen Ansatz gegeben und den haben wir jetzt kaputt fliegen lassen.
Ja, also ich kann dir sagen, Lee Miller war ein Model der Vogue.
Das ist das Einzige, womit sie damit zu tun hat.
Und?
Ich dachte, ich kriege jetzt eine Information über die Vogue.
Ja, vielleicht, nö, eigentlich nicht.
Ja, toll. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich gehe jetzt. Tschüss.
Es soll ja ums... Okay, bye. Vielen Dank für diese Folge.
Ich nicht. Ich danke nicht für die Folge.
Oh.
Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt.
Ah, warte mal ab. Warte mal ab.
Es ist Hoffelfee.
Sprach sie mit vollem Mund. Also, wenn du den Namen Lee Miller hörst, was assoziierst du damit?
Model von der Vogue.
Irgendwas anderes noch?
Als ich den gerade das erste Mal gehört hatte, habe ich überhaupt gar keine Assoziation gehabt. Wirklich gar keine.
Wie sieht es mit dem Geschlecht aus?
Ich hatte im ersten Moment männlich gedacht.
Ja, ist auch ein Trick, den sie ausgenutzt hat, aber dazu komme ich später noch mal.
Aber es ist ja, es gibt ja verschiedene Namen, die sowohl für männlich als auch weiblich angerechnet werden können.
Ja, genau.
Da ist Lee dann auch einer davon.
Also Elizabeth Lee Miller, auch genannt Lady Penrose.
Und sie guckt mich erwartungsvoll an und hofft, dass ich darauf reagiere?
Ich dachte, vielleicht sagst du zu einem Lady was. Trinkt sie jetzt ihren Tee aus der Strawberry-Tasse. Auch okay. Wurde am 23. April 1907 geboren und ist am 21. Juli 1977 verstorben. Ist übrigens zeitlich recht ähnlich zu Boxy Siegel.
Ja.
Also, dass der deutlich früher gestorben ist, aber...
Aber hast du dich inspirieren lassen von der Zeit, oder wie?
Eigentlich nicht. Also tatsächlich eher vom Thema.
Okay.
Ich fand sie recht spannend, weil sie, wie ich finde, viele verschiedene Leben gelebt hat. Als, eigentlich muss man sagen, Supermodel der 20er Jahre, als Fotografin, als Kriegskorrespondentin im Zweiten Weltkrieg und am Ende als Gourmetköchin.
Ist das die von dem, wo es einen Film drüber gibt?
Ja.
Mit Kate Winslet?
Richtig.
Ach, guck. Fotografin.
So. Also, Lee Miller kam zur Fotografie tatsächlich über ihren Vater, der seine drei Kinder, also Lee Miller hat noch zwei Brüder, gleichberechtigt erzogen hat, was zu dieser Zeit ja sehr ungewöhnlich war. Aber tatsächlich ist sie mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, dass sie alles genauso gut kann wie ihre Brüder.
Richtig so.
Und mit dieser Einstellung ist sie auch durchs Leben gegangen. Richtig. Also, dass sie alles genauso gut kann wie ein Mann.
Sehr gut, davon brauchen wir mehr.
Ja. So, Theodore Miller, das war ihr Vater, war ein Hobbyfotograf, der gerne seine Kinder, vor allen Dingen aber auch seine Tochter, fotografiert hat. Dadurch ist sie halt sowohl mit der Fotografie als auch mit dem Modelsein in Berührung gekommen. Jetzt war da ein bisschen kontrovers, weil er sich auch nicht gescheut hat, seine Tochter nackt zu fotografieren.
Schwierig.
Ja, immer ein bisschen schwierig. Hier die kleine Triggerwarnung. Insbesondere dessen, weil sie von einem Bekannten der Familie als Siebenjährige vergewaltigt wurde. Übrigens, die Triggerwarnung kann ich auch gleich nochmal weitersetzen, weil sie als Kriegskorrespondentin im Zweiten Weltkrieg ja gearbeitet hat und dadurch auch recht eindrückliche Kriegsbilder der Konzentrationslager formuliert hat, über die wir auch noch etwas näher reden werden. Deswegen seid an der Stelle einmal gewarnt. So, genau. Ihre Modelkarriere begann aber eigentlich so richtig als 19-Jährige. Da ist sie dann in New York fast von einem Auto angefahren worden und wurde dann von dem Verleger Condé Nast gerettet. Das war der Verleger, der zu dem Zeitpunkt die Vogue unter seinen Fittichen hatte.
Okay.
Und war so begeistert von ihrer Schönheit, dass er sie gleich unter Vertrag genommen hat.
Wow.
Und sie tatsächlich sofort anfing, also später mehr als Model, aber vor allen Dingen für die Vogue, zu arbeiten. Sie war recht unkonventionell, was ihr Aussehen angeht, weil sie blond und blauäugig war und nicht so konventionell zu der Zeit, aber sehr beliebt. Also sie hat mit vielen, vielen verschiedenen Fotografen zusammengearbeitet. Ich sehe eine Frage bei dir.
Ja, ich hab auch meinen Finger gehoben. Ich wollte dich nur erstmal zu Ende reden lassen. Nochmal kurz zu der Geschichte mit ihrem Verwandten als Siebenjährige zurück. Gab es da irgendwie... Also wie ist es rausgekommen? Hat sie davon erzählt? Weißt du das?
Ja, nö, habe ich in der Recherche tatsächlich bei mehreren Quellen nur, dass es ihr passiert ist.
Okay.
Also sie hat und halt bei Bekannten übernachtet und da ist sie dann vergewaltigt worden. Ja.
Und hat sie sich mal dazu geäußert, zu den Nacktfotos, ich gehe mal davon aus, als Minderjährige dann von ihrem Vater?
Ja, das war tatsächlich nicht so ein Problem für sie, weil sie recht expressiv war, was das Ganze angeht. Da hat sie nicht so einen Unterschied drin gesehen.
Aber versteht sie, dass das ein problematisch ist, von einem minderjährigen Kind Nacktfotos zu haben, weil rein theoretisch wird das doch als Kinderpornografie gelten, oder?
Ja, heutzutage,
nicht?
Ne?
Ja.
Ja, also weiß ich nicht, ob sie sich da so drüber Gedanken gemacht hat. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, das wird auch später deutlich, sie ist niemand, der gut über Traumata reden kann.
Ah, okay, alles klar. Ja, es war, glaube ich, auch der Film ist nur entstanden durch eine Nachkommen von ihr.
Ja, es ist tatsächlich so, dass sie, als sie 40 Jahre alt war, hat sie mit ihrem Ehemann, also dem zweiten tatsächlich, komme ich auch gleich nochmal zu Lord Penrose, ihren Sohn Anthony bekommen. Und die hatten immer eine sehr, sehr schwierige Beziehung zueinander. Und als sie dann gestorben ist, hat er erst die ganze Geschichte von ihr erfahren.
Genau, darum also, geht's.
dass sie, also diese ganze Kriegskorrespondentschaft und diese wirklich auch geschichtsträchtigen Bilder, die sie geschossen hat während des Zweiten Weltkrieges, davon hat er sein ganzes Leben lang nichts gewusst.
Nee, genau. Und so. mit ihm ist nämlich Kate Winslet in Kontakt gewesen.
Ja.
Darüber, diesen Film zu produzieren.
Genau. Und weil sie ja auch 77 schon verstorben ist.
Genau.
Und für die Zeit hat sie wirklich ein sehr beeindruckendes Leben auch gehabt, weswegen ich dachte, das passt. Eigentlich dachte ich, wir sind hier noch im März, aber nachdem ja die Kennedy-Sage alles so gesprengt hat,
tja,
sind wir jetzt im April.
Ja.
Genau. Und die über die Zeit hat sie nie geredet.
Okay.
So, und er hatte ja auch ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihr. Die sind nicht so richtig miteinander klargekommen, weil sie auch Zeit ihres Lebens dann an Depression und Alkoholismus gelitten hat. Also sie ist als schwere Alkoholikerin verstorben. Und er musste dann nochmal selber mit sich quasi zu Gericht gehen, um das Bild, das er von seiner Mutter hatte, so wie er aufgewachsen war, nochmal mit dem in Einklang zu bringen, was sie vor seiner Geburt erlebt hat.
Ja, ja.
So, um nachvollziehen zu können, warum sie so ist, wie sie ist.
Ja.
Genau. Also es ging halt los als Model für die Vogue. Unter anderem auch für die Vanity Fair. Also, ne, aber die Vogue war so ein bisschen ihre Haus- und Heimat. Zeitschrift, muss man sagen, auch für später. Weil nach 2 Jahren hat sie nämlich schon gereicht. Als 21-Jährige hat sie dann gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich nur fotografieren zu lassen. Ich will das selber bestimmen.
Mhm.
Ich will hier selbstbestimmt auch bestimmen, wie ich fotografiert werde. Also lerne ich jetzt, wie man fotografiert. Daraufhin ist sie nach Paris, um sich da auszubilden. Und zwar von Man Ray, der erst anfangs gar nicht so begeistert davon war. Sie hat aber nicht locker gelassen und gesagt, du, ist mir total egal. Er dann so, ja, aber mache ich nicht. Und vor allen Dingen auch schon keine Frau. Und sie dann so, ja, ist mir aber auch egal. So, und das hat sie so geprägt, dass sie sich eigentlich als Künstlerin empfunden hat. Also als Surrealistin hat sie sich verortet. Und es hat ihn so beeindruckt, dass sie eine Zeit lang auch zusammen waren. So. Sie hat dann bei ihm das Fotografieren gelernt. Genau, hat sich auch selber von ihm viel fotografieren lassen, weil sie ja trotzdem immer noch als Model gearbeitet hat. Aber für sie war es halt wirklich entscheidend, dass sie selber darüber entscheiden kann, wie ihr Körper inszeniert wird als Model. Und deswegen ist sie bisher auch die einzige Frau, der es gelungen ist, der Vogue sowohl einen Titel als Model als auch als Fotografin zu verkaufen.
Ah.
Da ist sie schon auch so ein bisschen mit in die Geschichte eingegangen.
Mhm.
Genau, sie hat dann auch versucht, sich in Paris selber zu etablieren und hat ein Fotostudio eröffnet. Hat dann aber nach ein paar Jahren, also die, man muss so ein bisschen sagen, sie ist ein bisschen Hummel im Arsch, ne? Die konnte nicht so gut so lange irgendwo bleiben. Hat sich dann gedacht nach ein paar Jahren, ja, nee, also Business läuft schon irgendwie gut, aber auch nicht so richtig. Und ist dann nach New York und hat dann da versucht, sich als Fotografin zu etablieren. Und hat dann da aber gecheckt, dass es durchaus klüger ist, einfach den Namen Lee Miller auf die Visitenkarte, genau, auf die Visitenkarte zu drucken. Weil nämlich viele Leute zu der Zeit, wir sind ja Anfang der 30er Jahre, das war schon durchaus schwierig.
Die Visitenkarte von der Frau schon direkt weggelegt
hätten. Genau, ne? Und auch grundsätzlich von einer Frau sich eigentlich, also von einer unverheirateten Frau selbstständig Geld zu verdienen, das war in Paris schon schwierig. Also sie konnte nicht alleine nur von ihrer Fotografie leben, sie musste auch als Model nebenbei noch arbeiten, das wäre sonst nicht gegangen. Und in New York war halt ganz klar, na, eher, das hat sich halt eh schon an die obere Schicht gerichtet, genau, weil nur die sich das halt leisten konnten, auch geldlich sich überhaupt fotografieren zu lassen. Das war damals ja noch kein Massenmedium. Fotografieren war teuer, man musste sich genau überlegen, welche Bilder man macht, ne, wie man es dann entwickeln kann. Und wir sind ja hier auch gerade zu der Zeit der Depression gewesen. Also Lee Miller kam zurück nach New York, gerade nach dem Börsencrash.
Oh, krass.
So, und hatte halt versucht, ihr Business zu etablieren und hat dann halt gecheckt, ah ja gut, wenn die Leute Lee Miller lesen, dann assoziieren sie erstmal, ähnlich so wie du jetzt auch gerade, einen Mann. So. Und dann war sie aber so bestimmt und auch charmant mit den Kunden, die gedacht haben, sie werden jetzt von einem Mann fotografiert, dass sie dann trotzdem noch den Auftrag tatsächlich bekommen hat. Also das war auch eine Kunst von ihr, sie konnte gut mit Menschen umgehen, obwohl sie durchaus auch ein bisschen buschikos und dominierend war. Aber das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass sie unerfolgreich war.
Naja, dominierend sind genug Männer auch und bleiben dabei charmant.
Ja.
Dann frage ich mich, ob das bei Frauen nicht anders sein müsste. Nicht, nicht anders. Auch nicht so sein. Also genauso sein kann.
Ja.
Ja, kann es. Wäre das ein Mann gewesen, hätte da keiner nachgefragt.
Ja, das stimmt. Das ist auch so. Wir sind jetzt bei 1932. Sie ist zurück in New York und 1934 ruft sie dann mal zu Hause bei ihrer Familie und sagt, übrigens, ich bin verheiratet.
Ups.
Nur, dass ihr es wisst. Und ich gehe jetzt nach Ägypten.
Ach du Schande.
Weil sie den Ägypter Aziz Bey geheiratet hat. Den hatte sie vorher schon auf einer Party mal kennengelernt, weil sie auch gut in der Partyszene etabliert war. Hatte hier und da eine Liedschaft, unter anderem auch mit ihm. Aber er hat ihr irgendwie ganz gut gefallen, sodass sie sich gedacht hat, naja gut, dann lass uns mal das Abenteuer Ehe eingehen.
Wow.
Und dann ist sie ihm nach Ägypten gefolgt. So, es gibt auch tatsächlich einige Bildreihen, wo sie die Wüste fotografiert hat. Aber es fiel schon auf, dass sie in Ägypten nicht so richtig glücklich war.
Okay.
So, nach 3 Jahren hat Aziz die dann auch gefragt, sag mal, ist hier sowas für dich?
Hm.
Und sie dann so, ah, nee, irgendwie habe ich schon das Gefühl, ich müsste woanders sein. Daraufhin ist sie dann nochmal nach Europa.
Hm.
Sie hat ja auch noch Bekannte in Paris. Da hat sie dann auch den Lord Penrose kennengelernt, auf einer Soiree.
Soiree.
Und dann haben sie einen Sommer der Liebe miteinander verbracht.
Oh.
Bevor sie zurückgegangen ist nach Ägypten, um es nochmal mit ihrem Mann zu probieren.
Oh.
Dann haben die beiden aber relativ schnell festgestellt, dass das nichts ist. So, und dann muss ich aber sagen, Hut ab vor ihrem ersten Ehemann. Erstens, es gibt eine Anekdote, da hat er sie gefragt, dass, wenn er dann schon nicht mehr ihr Ehemann sein kann, ob er wenigstens noch ihr Liebhaber sein dürfte.
Also scheint ihm gut gefallen zu haben, was sie so kann.
Genau. Und das Zweite, das ist eigentlich das, was ich eher beeindruckend finde für die Zeit, ist, dass er ihr ein Aktienportfolio mitgegeben hat, weil er wollte, dass sie, egal was sie in ihrem Leben macht, unabhängig bleibt von Männern.
Oh, sehr cool.
Also das hat er tatsächlich unterstützt und die sind auch Zeit ihres Lebens weiter Freunde geblieben.
Oh, wie schön.
So,
oh, genau. Schön. Das spricht aber für beide Charaktere, ne?
Ja.
Also, dass man das zuzulassen und das zu machen, das spricht für die Art und Weise, was für Menschen die sind.
Ja. Und genau, so ist es dann, dass sie 37 nach Paris zurückkehrte und dann mit Roland Penrose. Ja, da muss man eigentlich sagen, da waren die dann ein Item.
Mhm.
So. Und die sind dann auch zusammen 39 nach England gegangen und da hat sie dann auch den Blitzkrieg miterlebt Richtung London und die ganze Bombardierung. Und das hat sie 1940 dann auch mit der Kamera festgehalten. Und diese ganze Geschichte hat sie aber innerlich so aufgewühlt, weil sie auch das Gefühl hatte, dass sie irgendwie dem nicht gerecht wird und das auch geschichtlich zu dokumentieren, dass sie mit dem Geschehen mit dabei sein wollte.
Okay.
Also hat sie bei der Vogue angefragt, so, was können wir denn jetzt machen? Weil sie hat weiter für die amerikanische Vogue gearbeitet, aber auch für die britische Vogue. Und in Paris gab es ja auch eine Vogue. Mhm. Also hat sie, wie sieht es denn jetzt aus? Also was könnte ich denn jetzt machen? Und das führte dann dazu, dass sie diejenige war, die tatsächlich fast die einzigen Fotostrecken über Frauen im Zweiten Weltkrieg gemacht hat.
Ja.
Also zum Beispiel über die Einheit an Frauen, die in Lazaretten gearbeitet haben oder die Einheit an Frauen, die an diesen Suchscheinwerfern nachts den Dienst gemacht haben.
Mhm.
Jetzt muss man die sagen, die Vogue ist ja aber immer noch die Vogue.
Ja.
Also musste sie natürlich immer so ein bisschen die Grenze wahren, was auch Mode angeht.
Mhm.
Also ging dieser Artikel vor allen Dingen darüber, na, wie koche ich denn gut mit dem Rationierung, die ich habe? Wie gehe ich mit meinen Haaren um, wenn ich 2 Tage die Haare nicht waschen konnte? Also zum Beispiel, wie wickel ich einen Turban und so?
Ja.
Und das war dann so der Kern der Inhalte. Das hat sich deutlich später verschoben, wobei man sagen muss, dass die Briten in der Veröffentlichung der Kriegsrealität immer etwas zurückhaltender waren als die US-Amerikaner. Die waren ja aber auch irgendwie weiter weg.
Nee, und weit genug weg, ja.
Ja, und dadurch irgendwie distanzierter und lange ja auch nicht im Krieg involviert.
Ja, genau.
Genau, und sie hat dann in der Zeit David Sherman kennengelernt, der fürs Life Magazine.
P. Sherman, Wally, Wee, Way, Sydney.
Der zeitweise auch tatsächlich bei ihr zu Hause gelebt hat. Also es war so ein bisschen eine Dreiecksbeziehung auch, also größtenteils freundschaftlich zu David Sherman, aber zwischenzeitlich hatten die auch eine Liebesbeziehung zueinander. Weil, das hat der Penrose auch akzeptiert, weil er zu der Zeit beim Militär war und halt Lee lange Zeit auch alleine lassen musste. Aber dann wusste, okay, es ist jemand bei ihr, der quasi auf sie aufpassen kann.
Sie macht Tüdelchen.
So, genau. Ob sie das jetzt gebraucht hätte, muss man jetzt halt mal im Raum stehen lassen an der Stelle. Und genau, David Sherman war aber auch derjenige, der ihr am Ende den Vorschlag gemacht hat, nicht als britische Korrespondentin zu fotografieren, sondern als US-amerikanische Korrespondentin. Weil sie hatte immer das Problem, dass sie auf diese Frauen halt im Krieg
gucken musste.
Ja, genau. Also sie war halt so an diese Lazarett gebunden.
Mhm.
Sie wollte aber immer vorne an die Front.
Ah.
Sie wollte da die Fotos machen. Also quasi, ne, in medias res, in the middle of the action, da wollte sie sein.
Und das durfte sie nicht als britische Korrespondentin.
Genau, also sie hatte die Akkreditierung dafür nicht.
Ah, okay.
So, weil die Kriegsreportage damals ja auch eingefärbt war. Also du hast dich im Prinzip einem Lager zugeordnet und hast halt aus dieser Sicht
Du musstest irgendwie Propagandamaterial auch
liefern.
Produzieren.
Ja, genau.
Und so. Als US-Amerikanischen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht involviert waren im Krieg, dann eher neutral. hätten sein können. Also quasi einfach nur Bilder machen von dem Geschehen.
Ja, genau. Beziehungsweise sie ist dann halt reingegangen und hat halt am Ende das halt so argumentiert. Und das haben halt die, dadurch, dass sie halt für die US-amerikanische Vogue auch veröffentlicht hat, darüber ist es dann halt gelaufen, hat sie die Akkreditierung gekriegt, auch an die Frontlinie zu gehen, um dann Propaganda zu produzieren, die aber eigentlich dazu führen sollte, dass die USA in den Krieg einsteigen.
Ah, so. Da haben die natürlich alle gesagt, ja, natürlich.
Ja.
Darfst du mit.
Genau.
Wenn die jetzt uns endlich helfen.
Genau. Also sie wollte halt zeigen, wie schrecklich das ist.
Ja.
Also ist sie dann mit David Sherman halt los und als sie dann die Akkreditierung gekriegt hat, das ist auch tatsächlich so, also die war wirklich, also mutig, kann man nicht anders sagen. Er hatte sich ein Auto gekauft, das hat sie in Tarnfarben angesprüht.
Ja.
Dann hat sie an die Seite geschrieben, US-Presse, Life Magazine, und dann sind die los.
Krass.
Ja, dann sind die durch Frankreich gefahren, dann sind die durch Deutschland gefahren und haben halt verschiedene Situationen miterlebt. Ne? Sie ist dann zum Beispiel nach Rennes, wo Rennes noch nicht befreit war.
Okay.
Das ist übrigens auch der Moment, wo der Film mit ansetzt.
Ja. Yeah.
Weil sie tatsächlich dann mit vorne an der Frontlinie stand und das live mitdokumentiert hat, wie Rennes von den Deutschen befreit wurde.
Krass. Puh.
Ja, und da hat sie natürlich sehr, sehr viel von mitgekriegt, ne? Genau, sie ist dann später auch weiter nach Paris. Da war Paris allerdings schon befreit. Mhm. Da, finde ich, wird jetzt wieder der Konflikt mit der Vogue ein bisschen deutlich, yeah, weil jetzt die Vogue natürlich nicht mehr so sehr an dieser Kriegsreportage interessiert war, weder die britische noch die US-amerikanische, weil sie jetzt gesagt haben, na gut, wenn jetzt Paris befreit ist, dann fang doch an, die französische Vogue wieder mit aufzubauen und die Leute zu fotografieren. Und dann haben sich die Verleger in den USA noch drüber beschwert, warum denn das alles so billig aussehe und warum dann die Frauen keine Stümpfe tragen würden, sondern die sich hinten nur die Linie auf die Beine aufgezeichnet haben und so.
Oh, das ist frech.
Genau, und dann schrieb sie halt zurück. Und das ist das, was halt sehr markant ist. Sie schickte halt ihre Bilder oder halt die Negative, je nachdem, auch wann die Bilder halt noch nicht entwickelt, weil sie das Material halt nicht hatte, weil sie ja mitten im Kriegsgebiet war. Halt mal so persönlichen Anekdoten. Es war halt keine neutrale Berichterstattung, sondern sie hat halt das aufgeschrieben, wie sie es empfunden hat. So als würden sie ein Gespräch so mit dir oder mir jetzt führen. Ja. Ne? Und dann schrieb sie halt auch zurück, sag mal, Leute, ich fotografiere hier unter den schwierigsten Umständen mit Frauen, die sich hier 20 Minuten aus der Mittagspause zusammen rechtrücken, weil die arbeiten müssen, damit das hier irgendwie alles einigermaßen funktioniert. Und dass die keine Nylonstrümpfe tragen, liegt daran, weil wir keine haben. Dann hat die USA welche geschickt.
Na, guck mal.
Damit es dann fotografiert wird und
ja,
so, ne?
Das ist unfassbar.
Damit es halt immer noch decent aussieht.
Ja, ja.
Genau. Und
wo die Realität natürlich viel beeindruckender ist.
Genau. Und das hat sie aber halt, wie gesagt, alles gar nicht glücklich gemacht, weil sie wollte nicht. Sie wollte ja in der
Geschehen
Aktion
sein,
mit dabei
ja.
sein. Genau. Und wie es in Paris gelaufen ist, das hat sie natürlich trotzdem beeindruckt. Eine, was sie schwer aufgenommen hat, ist tatsächlich die Tatsache, wie mit den Französinnen vor allen Dingen umgegangen wurde. Das liegt daran, dass sie die Deutschen Zeit ihres Lebens übrigens absolut verurteilt hat für das, was passiert ist.
Ja.
Sie hat auch pauschal eine Kollektivschuld unterstellt.
Ja.
Und sie ist auch grundsätzlich davon ausgegangen, dass jeder Deutsche auch Bescheid wusste, was lief.
Ja.
Und die Französinnen, die im Prinzip, dem wurde horizontale Kollaboration vorgeworfen.
Ja, ja, ich wollte gerade sagen, dass die sich auf deutsche Soldaten eingelassen haben.
Genau.
Und wenn sie sich nicht drauf eingelassen haben, wurden sie gefoltert.
Genau.
Und also sie hatten eigentlich keine Wahl, aber war das nicht bei den Französinnen damals, dass denen die Haare rasiert wurden?
Genau, das ist es nämlich. Ne?
Ja.
Genau, die haben gerade diese kahlgeschorenen Haare gehabt. Und
als Strafe, als sichtbare Strafe.
Genau, und wurden dann ja auch so durch die Straßen gejagt.
Genau.
Genau. Übrigens aber nur an diesen Frauen wurde halt ein Exempel statuiert,
genau.
An Männern wiederum nicht.
Ja, sagt auch alles.
Genau, und da war Lee immer sehr hin und her gerissen, wie sie das tatsächlich, weil sie es auch porträtiert hat, wie es ist. Und sie wurde auch viel dafür genutzt, weil sie halt dadurch, dass sie ja in Paris gelebt hatte vor dem Krieg, Französisch sprach, dass sie oft als Dolmetscherin zur US-Armee arbeiten musste, weil sie das schon scharf verurteilt hat, wie es da passiert ist. Vor allen Dingen auch, dass die Frauen teilweise diese geschorenen Haare unter Turbanen versteckt haben, was ja damals, als sie anfing für die Vogue im Krieg, ne, eigentlich ja ein Zeichen war davon, wie gehe ich resilient mit Sachen um.
Ja.
Das war schwer für sie in Verbindung zu bringen. Und dann war das nächste, was schwierig war, dass ja der französische Rechtsstaat nicht unterschieden hat. Also es gab ja keine Rechtsverfolgung in dem Sinne, sondern horizontale Kollaboration war es schon, nicht nur wenn du eine Affäre hattest, sondern wenn du schon mit einem Deutschen gesprochen hast oder mal Essen von dem angenommen hast. Es wurde pauschal alles gleich behandelt.
Ja, und das ergibt so gar nicht Sinn, weil wenn du ein Land bist oder wenn du in einer Stadt wohnst, wo jemand einfällt und deine einzige Möglichkeit des Überlebens ist, nichts zu tun oder irgendwie interagieren zu müssen, weiß ich nicht, ob das eine Strafe bedarf. Weil ja, die Personen können ja nichts dafür.
Nein, es waren halt auch ja zum Teil wirklich 17-jährige Mädchen, die, als sie 12 waren, überfallen worden sind und dann irgendwie in ihrer jungen Teenager-Phase damit klarkommen mussten.
Ja, und was sollten sie denn machen? Also ich meine, natürlich, es wäre schön, wenn sich alle Leute plötzlich auflehnen, aber wenn du in bestimmten Situationen nur damit rechnen kannst, das bedeutet den sicheren Tod für mich und im schlimmsten Fall für mich und meine gesamte Familie, die da noch weniger für können vielleicht, dann ist erstmal stillhalten die beste Möglichkeit.
Genau. Und das war halt schwierig für sie in Einklang zu bringen irgendwie, ne?
Ja, also, ja, besonders wenn sie so eine Schwarz-Weiß-Denke hat, pauschal Deutschland gegenüber.
Ja, und während des Krieges war das ja auch recht einfach. Es war ja sehr klar gezeichnet, wer ist der Böse, wer ist der Gute.
Genau.
Also da konnte man dieses Schwarz-Weiß-Denken ja auch
anwenden.
Genau, und auch annehmen. Aber in der Zeit, gerade wo es um die Befreiung geht und dann später nach der Kapitulation und dem Wiederaufbau, da verschwimmen ja auch die Grenzen.
Ja, ja, absolut.
So, da ist ja nur noch Graustufe am Ende.
Ja, stimmt. So.
Und das war ganz schwer für sie in Einklang zu bringen. Was auch am Ende tatsächlich dazu geführt hat, dass sie dann ja unter Depressionen gelitten hat und auch zum Alkohol gegriffen hat. Weil sie im Gegensatz zu vielen männlichen Kollegen, die dann Biografien veröffentlicht haben, ne, mein Leben während des Zweiten Weltkriegs.
Mein Leben an der Front.
Genau, hat sie das nicht gemacht. Sie hat auch am Ende kaum noch fotografiert. Also sie hat halt am Ende, als sie nach Sussex nach dem Krieg gezogen ist, mit Lord Penrose, nochmal ihre Freunde, unter anderem zum Beispiel Pablo Picasso, fotografiert, aber nie mehr in dem kommerziellen Rahmen, wie sie es halt während des Zweiten Weltkriegs gemacht hat.
Picasso ist echt, das ist einer von diesen Namen oder einer von diesen Künstlern, den ich nie zeitlich dort einordne, wo er eigentlich hingehört.
Ja.
Weil ich glaube immer, dass der viel älter ist.
Nein.
Aber der ist es nicht.
Nein.
Das ist so witzig. Oh, herrlich.
Ja, und was der aber auch alles mitgeprägt hat. Also was was der ja alles mitgenommen hat aus diesem Surrealismus dann am Ende ja auch.
Ja,
ne? Also
genau.
Vom Expressionismus rüber bis zum Kubismus und so. Schon ganz spannend eigentlich mit dem. Genau, als sie ja die Akkreditierung für das US-Militär bekommen hat als Kriegskorrespondentin, war es auch so, dass sie sich eine Uniform hat schneidern lassen. Und deswegen haben immer viele auch sie als Soldatin tatsächlich verwechselt, weil sie halt so aussah wie eine und weil sie ja auch Französisch sprechen konnte und immer vorne weg war und mit den Männern und so, dass da tatsächlich ihre, also im Prinzip war sie Teil des Militärs.
Ja.
Genau, und als sie dann mit David Sherman los ist in dem Wagen, sind die dann ja mit auch, als es an die Kapitulation von Deutschland ging, nach Deutschland eingereist. Das war ja eine Zeit lang recht schwierig, weil das ja nicht so sukzessive war, hier Deutschland wurde überrannt, alles fein, sondern es gab ja durchaus auch eine Phase, wo nicht ganz klar war, wie entwickelt sich das jetzt hier. Sie ist aber dann zumindest immer so ein bisschen hinter der Frontlinie geblieben, also schon mitgezogen, aber doch dahinter. Und als dann am Ende relativ schnell klar wurde, gegen Frühjahr, 45, dass Deutschland demnächst wahrscheinlich kapitulieren wird, gab es so eine Bewegung, dass ganz viele Fotografen, die sich da überhaupt reingetraut haben, also ganz viele ihrer Kollegen sind auch in Paris geblieben und haben von Paris aus ihre Reportagen geschrieben. Und das hat sie wiederum auch so besonders gemacht für sowohl die Briten als auch für die US-Amerikaner, weil sie halt wirklich aus dem Geschehen dokumentiert hat und live dabei war. So. Und das hat sie sehr begehrt gemacht, was das Material angeht.
Ja, okay.
Genau, und gegen Ende gab es dann die Entscheidung, fahren sie nach Berlin oder fahren sie nach München? Also Berlin ist ja das, wo Adolf Hitler dann ja hingeflohen ist.
Ja.
München ist ja das, wo er aber herkam. Und sie und David Sherman haben sich dann am Ende dazu entschlossen, nach München zu gehen.
Okay.
Weil sie im Prinzip so symbolfigurativ einmal gucken wollten, wo kommt denn das alles überhaupt her?
Ja.
Deswegen war sie tatsächlich auch die erste Fotografin, die in Dachau Bilder machen konnte.
Ah, okay.
Und jetzt hier nochmal die Triggerwarnung. Und auch wirklich sehr ungeniert, muss man fast sagen. Also sie hat die Leichenberge fotografiert, so dass man Gesichter erkennen konnte.
Ja.
Sie hat diejenigen, die die Verbrechen begangen haben, fotografiert, so dass man die Gesichter erkennen konnte. Sie hat die Überlebenden so fotografiert, dass man die Gesichter erkennen konnte. Also es war sehr expressiv.
Ja.
So. Sie hat da nichts hinterm Berg hinterhergehalten. Das hat sie auch so erschüttert, dass sie diese Bilder aus dem KZ, sie war auch später in Buchenwald. Mhm. Das ist ja in der Nähe von Berlin, bei Weimar oben. Also sie ist wirklich richtig immer, also sie ist auch wirklich
in der Nähe von Berlin, bei Weimar oben.
Das ja, ist also, nicht so ganz. Ja, das stimmt schon, aber es ist so, ich habe das ja selber, als wir auf der Klassenfahrt waren in Buchenwald.
Ja, ja, ich weiß, also so. ich habe ja in Jena studiert.
Ah ja.
Also so. ich weiß ja in Buchenwald, aber es ist nicht in der Nähe von Berlin. Nein, ja, darauf wollte ich nur hinaus.
Da hast du recht, so. Aber sie ist halt, also sie hat halt überall Stationen gemacht, ne? Ja, so München, ja. Weimar, Berlin, Leipzig, also sie ist halt überall da gewesen und hat am Ende auch die, vor allen Dingen dann die Trümmer fotografiert, weil es ja nach der Kapitulation sehr, sehr schwer viel Mitleid mit den Deutschen zu haben und das Leid der Deutschen zu fotografieren.
Ja, verstehe.
Das war also da nicht mehr der Schwerpunkt ihrer Dokumentation.
Ja, also ich, was du sagst mit der Generalschuld, und ich kann mir auch ja so weit, ganz vage auf jeden Fall nur vorstellen, dass wenn man dieses Schwarz-Weiß-Denken hat, dass der Böse, dass der Gute, ich bin auf dieser Seite und ich kann, also das ist so, und dann traumatische Erlebnisse hat an der Front, weil sie war ja an der Front.
Ja.
Da rumzukommen um diese Ecke, das braucht ja eigentlich der Verarbeitung erst.
Ja.
Und die hat sie ja gar nicht gehabt.
Auch Zeit ihres Lebens nicht.
Nee, nee.
Genau, also hat sie auch gar nicht.
Hat sie gar nicht einen Ansatz gefunden.
Nein, also heutzutage würde man auch bei ihr eindeutig von einer posttraumatischen Belastungsstörung reden.
Ja, ja.
Den Term gab es ja damals noch gar nicht. Ja. Und da hat sie aber auch, also auch mit ihrem Mann im Kind nie
drüber geredet. Wie gesagt, wenn ihr Sohn das gar nicht wusste.
Nein, die hat es komplett, sie hat auch, nachdem sie fertig war mit dem Fotografieren, alle Negatives vernichtet.
Krass.
Also, es gibt halt noch die Abzüge, aber sonst nichts.
Ja, und so. Das, was die Vogue wahrscheinlich hat, ne?
Genau, also das, was sie da halt hingeschickt hat, sowohl an die britische als auch an die amerikanische. Es ist tatsächlich so, von den KZ-Bildern in Dachau, die hat sie sowohl nach London als auch nach New York geschickt.
Ja.
Mit einem recht eindringlichen Brief. Und die Strecke ist teilweise dann auch in der US-amerikanischen Vogue veröffentlicht worden. Wow. Mit dem Titel Believe It.
So. Oh, krass.
Weil ganz oft unterstellt wurde, dass das inszeniert wird vom US-Militär.
Ja, ja.
Um die Deutschen schlimmer darstellen zu lassen, als sie sind.
Ja. Aber stell dir mal vor, du bist irgendwie so ein Otto-Normalverbraucher in US-Amerika, bist nie an der Westküste, also hast eigentlich gar nicht so richtig was viel vom Krieg mitbekommen.
Ja.
Machst die Vogue auf und siehst diese Bilder da.
Ja.
Das ist schon krass.
Und jetzt kann man sich natürlich trotzdem noch mal so ein bisschen fragen, also klar, in Paris ging es nicht, aber wie war das denn in London überhaupt möglich, dass die Vogue trotzdem noch weiter veröffentlicht hat?
Ja.
Weil die Regierung festgestellt hatte, dass Frauen keine Zeitungen, aber Zeitschriften lesen.
Ja.
Und die Frauen diejenigen ja aber waren, die das Land am Laufen gehalten
Richtig.
Haben. Und wenn du wolltest, dass die informiert werden,
brauchst du
die Zeitschriften. Das heißt, die Papierreserven, die die Regierung noch hatte in England, haben sie der Vogue zur Verfügung gestellt, damit die weiterhin 80.000 Exemplare drucken können.
Das musst du dir auch mal vorstellen. Das ist auch krass. Also diese Maschinerie dahinter.
Ja, und ich finde es halt so krass, weil das... Die Vogue ist ja eindeutig ein Modemagazin und ein Lifestyle-Magazin. Aber auch die haben Kriegsreportage betrieben.
Wahnsinn.
So.
Ja, konnten sie teilweise ja nicht anders, ne?
Genau. Und die Verlegerin in London war halt eine sehr gute Freundin von Lee. Die haben sich über Jahre lang, weil Lee ja kein einfacher Charakter war, angenähert, sodass Lee tatsächlich ihr uneingeschränkt vertraut hat.
Oh, krass.
Und sie fragte auch, als sie in Paris saß, ich muss weiter, ich weiß, dass meine Geschichte noch nicht auserzählt ist. Darf ich? Und dann hat sie gesagt, ja, mach. Auch wenn wir das eigentlich nicht so veröffentlichen werden. Die haben ein Bild aus dem KZ tatsächlich genommen in Dachau, was sie veröffentlicht haben. Wie gesagt, die US-Amerikaner, die haben 5 veröffentlicht. Viele von den Geschichtsbüchern, die man aber in den USA findet, haben ihr Fotomaterial aus dieser Zeit.
Ja.
Und das ikonische Bild, was eigentlich entstanden ist, ist nämlich genau an dem Tag, als sie in Dachau war, ist sie weiter nach München gefahren. Wo ja schon alles von Adolf Hitler, von den US-Amerikanern im Prinzip in Anführungsstrichen eingesackt wurde.
Yeah.
Und die sind dann hin zu seiner Privatwohnung, die dann US-militärisch schon begleitet wurden, haben dann da kurz mit einem Soldaten geschnackt, der hat die dann reingelassen. Das waren die einzigen Journalisten zu dem Zeitpunkt. Und da ist im Prinzip ihr ikonisches Bild entstanden von Lee Miller in Adolf Hitlers Badewanne.
Oh.
Weil die Wohnung des Führers die einzige war, die noch warmes Wasser hatte.
Ach.
Genau, und zu dem Zeitpunkt, also es war tatsächlich, sie hat es damit begründet, die hatten auch ein Bedürfnis zu baden, aber sie haben das Foto auch eindeutig inszeniert,
weil
sie 3 Wochen lang sich weder gewaschen noch die Klamotten gewechselt hatten.
Boah.
Weil sie halt der Frontlinie hinterher sind.
Ja, ja, klar.
Und auf dem Bild sieht man halt Lee Miller in der Badewanne sitzen, vor dem Badewanne, auf dem Badewannenvorleger, die Stiefel noch mit dem Dreck aus Dachau eingetreten und in der Ecke ein Porträt von Adolf Hitler.
Ach, krass.
So, und ich habe, als ich das Bild gesehen habe, am Anfang gedacht, was soll das eigentlich? Also, was ist denn das? Und dann habe ich mich damit beschäftigt und mir auch die Erläuterung dazu angehört. Und die finde ich durchaus sinnvoll, weil sie ist ja Surrealistin. Mhm. Also, sie hat ja versucht, Realität darzustellen, aber mit einem Dreh. Und in dem Fall ist es ja tatsächlich so, wortwörtlich ist sie in die Privatsphäre von Adolf Hitler eingedrungen und hat das gemacht, was eigentlich nur ihm zustand.
Ja.
Und zwar in seiner Badewanne ein warmes Bad genommen.
Ja.
So.
Aber auch mit dem, wenn du dir überlegst, mit den Stiefeln, mit dem Dreck von seinen Verbrechen an den Füßen.
Richtig.
Ist sie da in seine Privatsphäre. Sie hat quasi seine Verbrechen in sein Leben gebracht.
Richtig. Genau.
Das ist schon extrem symbolisch.
Ja.
Wahnsinn.
Genau, das ist im Prinzip so das bekannteste Bild von ihr. Sie hat viele Bildstrecken gemacht. Viele streiten sich, also es wird halt, das ist so quasi das Bild von ihr. Leute, die sie jetzt privat kennen oder jetzt ihre Enkelin, die das zum Beispiel auch begleitet, weil die Bilder auch gelegentlich ausstellen, die würde andere eher sehen, wo der Surrealismus-Charakter ein bisschen deutlicher wird, also wo sie wirklich einen künstlerischen Aspekt hat. Aber so vom Metaphorischen für das Ende des Krieges ist das eigentlich das Bild.
Ja, ja, so. Ergibt Sinn.
Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie dann wieder zurück nach England. Ist mit Lord Penrose, der ist Gott sei Dank heil geblieben, der gute Mann.
Ja, gut.
Ist sie dann nach Sussex gezogen. Da ist sie dann nochmal kurz los, wieder Richtung Osten in Europa und hat nochmal geguckt, ob sie den Wiederaufbau mit dokumentiert. Das ist ihr allerdings nicht so gut geglückt, weil sie da schon voll in der posttraumatischen Belastungsstörung drin war.
Ja, okay.
Also da fing es tatsächlich an, dass sie die Depression entwickelt hat. Und weil man halt damals nicht drüber geredet hat, wenn es einem schlecht ging, hat man halt zum Whisky gegriffen. Und dadurch hat sich halt so ein bisschen ihr Alkoholismus ausgebildet. Also sie hat halt festgestellt, dass sie diesen Wiederaufbau nicht so richtig gut dokumentieren kann, weil sie ganz antriebsschwach war. Sie hat es gar nicht geschafft. Sie hat manchmal wochenlang ihre Kamera gar nicht angefasst.
Ja.
Und hat dann festgestellt, das ist es nicht mehr für mich. Und ist dann zurück nach Sussex und hat dann angefangen, quasi ein bisschen therapeutisch, wie viel das jetzt geholfen hat, muss man mal in Frage stellen, anzufangen, sich mit Kochen und Gastgeben auseinanderzusetzen und hat dann immer ihre Freunde, so wie unter anderem Pablo Picasso, eingeladen und dann zum Beispiel auch dabei irgendwie Fotos gemacht, wie dann, wer war das hier noch? Mal kurz gucken. Genau, Alfred Eyer, den kennst du vielleicht, ein Philosoph?
Nee.
Den hat sie zum Beispiel dann beim Holzholen fotografiert oder wie der Direktor des New York Museum of Modern Art musste dann irgendwie Schweine füttern und so.
Okay,
also die
okay.
mussten da hands-on halt auch alle auf ihrer Farm dann mithelfen.
Ja, ja.
Und das sind so ein bisschen die Bilder, die sie am Ende noch gemacht hat. Aber dann hat sie Anfang der 50er Jahre auch tatsächlich die Kamera an den Nagel gehängt und hat sich dann Zeit ihres Lebens aber dann damit beschäftigt, wie sie dann ihre Freunde gut verpflegen kann und dann halt Gastgeberin sein. Und da hat sie dann halt ihre Liebe zum Kochen entdeckt und dann am Ende die letzten zwei Jahrzehnte dann als Gourmet-Köchin quasi ihr Umfeld versorgt.
Krass.
So, bevor sie dann 1977 verstorben ist.
Oh, krass. Weißt du woran?
Nee.
Wann ist sie geboren?
Also sie ist 70 geworden. Also 71, warte.
1907, dann?
67, ja, gerade 70 geworden. Gut, ist auch ein hartes Leben, was sie geführt hat, ne?
Naja, und wenn du sagst, von wegen mit Alkoholismus und so, Leberzirrhose.
Ja.
Wird jetzt nicht unbedingt positiv beigetragen haben.
Nee, genau, ja. Und mit ihrem Sohn, wie gesagt, die sind halt oft aneinander geraten, weil sie so ein störrischer Charakter war.
Naja, und ein störrischer, traumatisierter
und
Charakter.
Und traumatisierter Charakter, genau. Genau.
Also, ey, das ist ja das Problem, das Silent Generation. Also das ist ja, also ne, die diesen Krieg erlebt haben, was die mit sich getragen haben, das ist ja bei meinen Großeltern genauso. Die haben nie über den Krieg geredet.
Ja.
Also ich glaube, ganz zum Schluss hat meine Oma mal was erzählt, wie die über diese eine Straße gelaufen sind. Das ist mittlerweile eine Hauptverkehrsstraße in der Stadt, wo ich gewohnt habe. Und das war zu der Zeit war das Sand. Das war Sandstraße und dann weißt du, wie die Bomben kamen. So. Das war das Einzige, was sie jemals erzählt hat.
Ja.
Es wird nicht drüber geredet, es wurde nicht drüber geredet, es ist jetzt vorbei, jetzt geht's weiter. Und dann wurden die Trümmerfrauen wurden gehypt und dann gab es das Wirtschaftswunder und wir müssen nicht mehr über den Krieg reden. Wir müssen nicht mehr über den Krieg reden, denn das ist ja vorbei.
Ja.
Und was das aber auf persönlicher Ebene eigentlich alles bedeutet hat, das hat, glaube ich, keiner von denen jemals richtig nachvollziehen können für sich.
Nee, das glaube ich auch. Ja, und es zog sich halt durch, ne? Wobei man sagen muss, am Ende, also klar, ist es irgendwie ein großes Kapitel in ihrem Leben gewesen, was auch nachhaltig auf sie gewirkt hat. Aber es ist ja nur ein Kapitel in ihrem Leben gewesen.
Ja, es ist halt auch so beeindruckend, dass es ein Kapitel ist, was der Welt so viel geholfen hat.
Ja.
Weil es dokumentiert hat, was vielleicht sonst nicht hätte dokumentiert werden können, wie mit Dachau zum Beispiel.
Genau, und ich finde die Entwicklung von ihr auch beeindruckend. Mhm. Also aus diesem ja fremdbestimmten Supermodel sein, als selbstständige Fotografin, dann als Kriegskorrespondentin. Also ich finde das wahnsinnig mutig, dass sie da auch so mitten im Geschehen war.
Den Willen zu besitzen, ne?
Ja.
Den Willen zu besitzen, sich da so durchzukämpfen oder auch so durch das dieses durchzudrücken, was sie will. Weil natürlich, die Umstände waren sicher gut, weil sie die richtigen Leute auch um sich rum hatte dafür. Oder sich Leute hatte, die sich haben überreden lassen. Aber dass sie diesen Willen hatte, als die Person, die sie ist, durch die Erziehung ihres Vaters unter anderem, dann diese Sachen auch durchzudrücken und zu sagen, da gehe ich jetzt hin, das mache ich jetzt, das will ich so. Das ist sehr beeindruckend. In jeder Phase ihres Lebens.
Ja.
Nicht schlecht. Vorbild, ich habe Bock, den Film jetzt zu gucken. Ich habe den nämlich noch nicht gesehen. Hast du den schon gesehen?
Ich habe ihn schon gesehen.
Ich glaube, ich möchte ihn gucken.
Er ist sehr artsy.
Ja. Das nervt mich. Ich habe es nicht so mit dem deepen Stuff, habe ich noch gesagt. Muss ich mal gucken, ob er vielleicht zu artsy ist für mich.
Naja, wobei, also eigentlich nicht, aber er ist halt schon...
artsy.
Ja.
Keine Spoiler, bitte.
Ist halt kein Doomsday, ne? Also ist nicht in...
Ja, aber ich hab's nicht so mit dem deepen Stuff, das stimmt, aber ich bin auch nicht pauschal oberflächlich.
Nee, das möchte ich dir auch gar nicht bestellen.
Aber was mir zum Beispiel, wo es immer heißt, der ist so deep hier, 2001 Odyssee im Weltraum.
Ja, den habe ich nie gesehen.
Ja, musst du auch nicht.
Jetzt habe ich ein Déjà-vu von der letzten Folge.
Das ist ja auch so von wegen, die Leute immer, boah, das ist so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Mentorin in Philosophie hat mir damals immer gesagt von wegen, oh, den musst du unbedingt gucken. Das ist so ein guter Film und der ist so tiefgründig und philosophisch, bla. Und ich saß und habe mir angeguckt und gedacht so, interessant. Deswegen, also, vielleicht ist das einfach nicht mein Artsy-Style. Aber vielleicht ist das ja mein Artsy-Style. Wie heißt der eigentlich?
Lee Miller.
Lee Miller.
Heißt der Film? Nee, stimmt gar nicht. Also, stimmt gar nicht. Auf Englisch heißt der Lee einfach nur. Und auf Deutsch die Fotografin.
Ja, gut. Also für die Leute, die sich inspiriert fühlen, so wie ich, diesen Film jetzt zu gucken, weil das so eine beeindruckende Frau ist, guckt nach dem Film. In der Videothek.
In einer beliebigen.
Genau, um die Ecke. In eurem nächsten Blockbuster-Laden.
Ja.
Ja. Nice.
So.
Thank you.
Das zu Lee.
Thank you, Lee. Good job.
Thank you.
Ich meinte Lee.
I choose to ignore that.
Ach, manchmal echt, ich bin so inspiriert von meinem eigenen Humor.
Ja, man merkt.
Okay.
Aber es ist gut, dass du dein größter Cheerleader bist.
Nee, das bin nicht ich. Ich weiß, wer mein größter Cheerleader ist. Nicht du, ich weiß.
Guckst mich so auffordernd an.
Nee, das war, ja, auffordernd, mal gucken, ob sie fragt, aber tut sie nicht. Wir schnacken in 2 Wochen wieder.
Bei Enigma.
Guck mal,
geh doch.
Wenn ich ein laut eine Atmung von dir.
Das ist der Cue.
Das ist mein Anziehen.
Nice. Well done.
Das ist mal mein Idee. Thank you. Das ist meine Maus. Weg.